Ich bin beim Musik hören so ein Typ, der hat ein Lieblingslied und dann hört er dieses Lied hoch und runter. Und irgendwann habe ich das dann zu oft gehört und dann mag ich es nicht mehr. Und ein so ein Lied ist mir begegnet durch den Film Der Hobbit. Und das heißt I See Fire von Ed Sheeran. Und ich habe das geliebt, ich habe das hoch und runter gehört. Mittlerweile kann ich es nicht mehr hören, aber ich habe es hoch und runter gehört. Und das Lied hat schnell was in mir ausgelöst. Ich habe mir das vorgestellt, dieser Refrain, immer wieder singt er, I see fire, ich sehe Feuer. Und ich habe mir das vorgestellt, was wäre denn eigentlich, wenn ich das sehen würde, wenn Feuer auf mich zukommen würde, was wäre denn eigentlich meine Reaktion? Wie reagierst du, wenn Feuer auf dich zukommt? Stellt euch mal vor, hier kommt jetzt gleich jemand reingerannt und schreit laut, Feuer, Feuer, Feuer. Was würdet ihr machen? Vielleicht würdet ihr erstmal aus eurer Predigthaltung aufwachen. Dann würdet ihr schnell schauen, okay, wo ist vielleicht Feuer? Wo ist der Rauch? Wo sind die Notausgänge? Und dann so schnell wie möglich raus. In Krisensituationen, wie in so einer Feuersituation, kommen sehr schnell unsere Prioritäten zum Vorschein. Da kommt das wahre Ich zum Vorschein. Was ist uns wirklich wichtig? I see fire. Ich sehe Feuer. Summerland 1973. Ihr seht hier, das ist zu der Zeit wohl das größte Vergnügungszentrum. Fast 3000 Leute waren dort. Ungefähr wie bei den Krishona-Ferien, oder? 19:20 Uhr finden zwei Jungs im Papierkorb eine Schachtel Streichhölzer. 10 Minuten später haben sie sich eine Zigarette angesteckt und rauchen. Im Vergnügungszentrum ist zu der Zeit super viel los. Die Leute sind an der Bar, im Pool, hören einem Konzert zu, laufen überall herum und haben es einfach gut dort. Ganz verschiedene Gruppen von Menschen sind dort. Familien, einzelne Leute, große Gruppen, die miteinander einfach da feiern wollen. Um 19:40 Uhr steht hinter diesem Haus ein Kiosk in Brand. Die Angestellten merken, oh, da brennt's und versuchen die nächsten 20 Minuten das Feuer zu löschen. Aber sie lösen keinen Alarm aus. Sie meinen, sie kriegen das selber hin. 20:01 Uhr. Ein Taxifahrer ruft bei der Feuerwehr an und sagt, das Summerland steht in Flammen. Zur selben Zeit ereignet sich irgendwo im Gebäude eine Explosion und das Feuer bildet sich rasend. Die Besucher merken, oh, es brennt hier. Sie sehen Feuer auf sich zukommen. Und jetzt? Was machen die Besucher? Man hat die Interviews, die ganzen Videoclips, die ganzen Bilder, was so entstanden sind, um diese Tragödie herum ausgewertet und hat sich angeschaut, was machen denn die Menschen in so einer Krisensituation, wenn sie dieses Feuer auf sich zukommen sehen. Und es gab so zwei Gruppen von Menschen. Die einen haben sehr schnell reagiert und sind zu Notausgängen gelaufen und das Feuer und der Rauch hat zu dem Recht des Stärkeren geführt. Es gab Freunde, die sind zu Einzelkämpfer geworden. Man berichtet, dass auf dem Weg raus aus diesem Vergnügungszentrum es zu Situationen gekommen sind, wo gekämpft wurde darum, dass man rauskommt, dass sogar Menschen über andere drüber getrampelt sind, um den Weg nach draußen zu finden. Und es gab eine andere Gruppe von Menschen. Die haben sich trotz Lebensgefahr nochmal umgedreht und sind nochmal rein in das Gebäude und haben anderen Menschen geholfen. Manche davon sind zu langsam zum Ausgang gekommen und haben ihr Leben gelassen, aber sie haben anderen geholfen. Es hat sich gezeigt, dass diese Art von Menschen einen Preis zahlen mussten, aber nicht jeder war bereit, diesen Preis zu zahlen. Ich glaube, wenige von uns sind bisher aus einem brennenden Gebäude rausgelaufen, rausrennen müssen. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist auch ziemlich gering, dass es euch mal passiert. Ich kann euch beruhigen. Aber was würde denn eigentlich passieren, wenn wir so ein Feuer auf uns zukommen sehen? Was würde passieren? Was würde es da offenbart werden? Also mir geht es heute Morgen nicht darum, euch zu sagen, was ihr machen müsst bei einem Feuer, wenn es brennt, sondern mir geht es darum, hey, was offenbart sich eigentlich bei uns in unserem Leben, in unserem Lebensstil? In welcher Gruppe wären wir denn unterwegs? Wären wir erst in der ersten, die schnell nach sich schaut und raus, oder eher in der anderen, wo auch sich um die anderen kümmert? In welcher Gruppe will uns eigentlich Jesus haben? Der Predigttext gibt uns eine Antwort darauf. Ihr findet den Matthäus-Evangelium, Kapitel 20. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach: Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. So soll es nicht sein unter euch, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Es ist ein ganz bekannter Text eigentlich. Aber was bedeutet der für dein Leben? Und wie kommt es eigentlich genau zu dieser Situation? Wie kommt es genau zu dieser Geschichte, die wir in der Bibel lesen? Wir wollen uns mal auf eine Reise begeben und uns anschauen, wie kommt es genau zu diesem Text. Es hat alles ein Kapitel früher angefangen. Die Jünger haben damals übrigens in Kapitel gedacht, von einem Kapitel ins andere. Und so haben sie ein Kapitel früher angefangen mit der Geschichte. Und zwar kam dort ein reicher Jüngling, ein Jüngling mit viel Geld, mit Wohlstand zu Jesus. Da sprach der Jüngling zu ihm: Das habe ich alles gehalten. Was fehlt mir noch? Jesus antwortete ihm: Willst du vollkommen sein? So geh hin, verkauf, was du hast und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. Als der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Da kommt also so ein Typ zu Jesus, und er hat richtig viel Wohlstand. Und er denkt eigentlich, hey, ich habe eigentlich alles getan in meinem Leben und bin jetzt bereit, mir meine Lorbeeren abzuholen. Da kommt so ein Typ, wo wir oft denken, ja, so würde ich auch gern sein. Clever, intelligent, reich und er hält alle Gebote. Super, so ein Typ. Kennt ihr solche Menschen? Ich stelle euch mal einen vor. Sein Name ist Samuel Reshevsky. Dieses Bild ist 1920 entstanden und der Samuel ist dort 8 Jahre alt. Und ihr seht, er spielt Schach. Und als 8-Jähriger spielt er gegen mehrere erwachsene Personen gleichzeitig Schach. Und er gewinnt gegen alle. Ihr seht vielleicht ganz hinten rechts so ein Mann, der hat die Hand so am Kopf. der drückt es gut aus, glaube ich. Wow, dieser Junge gewinnt gleichzeitig gegen so viele Erwachsene im Schach. Also dieser Junge war ein Genie. Der hat einen Titel nach dem anderen im Schachspielen abgeräumt. Der war der Beste, er war erfolgreich. Sehen wir uns nicht auch danach, so zu sein? In unseren Lebensbereichen? Vielleicht bei der Arbeit? Oder wenn wir Musik machen? Oder in der Schule? Oder als Eltern? Die besten Eltern zu sein? Also so ein Typ kam zu Jesus. Aber der Jesus schaut diesen Menschen noch mal ganz anders an. Und er sagt dann zu ihm, hey, verkauf all deine Sachen und folge mir nach. Das ist der wunde Punkt von diesem Menschen. Der schafft es nicht und geht traurig davon. Das war diese Szene. Und stellt euch jetzt vor, die Jünger, die waren mitten dabei, die haben das alles gesehen. Die waren dabei und haben das hautnah miterlebt. Und beim Petrus macht es sofort Klick, Klick, Klick. Er hat eine Idee. Da fing Petrus an und sprach zu ihm: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür gegeben? Jesus aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf den 12 Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Beim Petrus macht's Klick, Klick. Klar, wir haben alles aufgegeben. Also, was bekommen wir jetzt dafür? Übrigens, die Jünger haben nicht so viel aufgegeben wie der reiche Jüngling. Aber sie haben trotzdem was aufgegeben. Und Petrus bekommt diese tolle Antwort von Jesus. Hey, ihr dürft mit mir sitzen im Thronsaal. Ich habe das mal hier bildlich dargestellt. Also Jesus sitzt hier in der Mitte und die Jünger dürfen bei ihm im Thronsaal sitzen. Übrigens sehen die Stühle genauso aus wie bei uns im Foyer. Also. Genial. Dann darf man hier sitzen und ist erfolgreich und ist mächtig. Und man darf über die anderen richten. Das ist schon eine besondere Person. Stellt euch vor, ihr sitzt hier und könnt sagen, Paul, dein T-Shirt heute gefällt mir aber mal wieder nicht. Wow, was für eine Position. Diese Idee schwirrt in den Köpfen von den Jüngern rum. Erfolgreich und mächtig zu sein. Lieben wir das nicht auch? Zumindest so ein Stückchen. Diese Idee ist in den Köpfen von den Jüngern. Und dann kommt es zu meiner absoluten Lieblingsszene in der Bibel. Da trat zu ihm die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen, fiel vor ihm nieder und wollte ihn um etwas bitten, also vor Jesus. Und er sprach zu ihr: Was willst du? Sie sprach zu ihm: Lass diese meinen beiden Söhne sitzen in deinem Reich, einen zu deiner Rechten und den anderen zu deiner Linken. Aber Jesus antwortete und sprach: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Also ich liebe diese Stelle. Zu Hause reden der Johannes und der Jakobus über diese Thronplätze. Da kommt die Mutter dazu und hört sich das alles an. Und die erzählen der Mutter von diesen Thronplätzen. Und dann sagen sie so auf einmal: Mama, Mami, kannst du nicht mal zu Jesus gehen? Zum Glück war ich nicht, also Jesus an der Stelle, wow, ich weiß nicht, was er gedacht hat. Aber die Mami kommt dann zu Jesus und fragt: Hey, dürfen meine Söhne rechts und links von dir sitzen? Also das klappt gut mit der Mama. Für alle für alle Schüler in der Schule, das ist was, was funktioniert. Schickt ruhig eure Mama zu den Lehrern. Es ist unglaublich, was die Jünger hier eigentlich fragen. Hey, ich will zur Rechten und zur Linken von dir sitzen. Es ist irgendwie typisch, es geht als erstes um die Jünger selbst, es geht als erstes um mich. Ich will links und rechts von dir sitzen, Jesus. Ich will den besten Platz haben. Feuer. Ich sehe Feuer auf mich zukommen. Hey, ich muss sofort rauskommen. Ganz egal, was mit den anderen ist. Also ich kann diese Art Denkmuster immer wieder beobachten. In den Arbeitswelten, in Schulen, überall, wenn man mit Menschen zu tun hat, sieht man das immer wieder. Typisch, es geht immer erst um mich. Aber wie reagiert eigentlich Jesus genau auf dieses Denken? Jesus spricht die Mutter direkt an und sagt, hey, du weißt nicht, was du fragst. Er sagt dann zu allen dreien, könnt ihr mir nachfolgen? Könnt ihr das Gleiche tun wie ich? Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Jetzt sind wir unserem Predigttext schon ganz nah. Aber als die anderen 10 Jünger hören, was die zwei abgezogen haben mit ihrer Mutter, werden die ganz schön sauer. Als die 10 hörten, wurden sie unwillig über die zwei Brüder. Klar, ich wäre auch sauer, wenn ich einer von den 10 wäre. Was nehmen die sich raus, da rechts und links sitzen zu wollen? Aber warum sind sie sauer? Sind sie vielleicht auch sauer, weil sie die Frage nie selber gestellt haben? Vielleicht kennst du das, den Moment, wo du jemanden siehst und dann neidisch auf die Person wirst. Ach, hätte ich nur so hart gearbeitet wie er, dann wäre ich jetzt genau an dem Platz. Oder könnte ich doch nur Schach spielen wie Samuel Reshevsky? Dieser 8-jährige Jünger ist älter geworden und hat ein Spiel nach dem anderen gewonnen, einen Titel nach dem anderen geholt. Richtig erfolgreich war er. Und es kam der Tag, an dem er sein erstes Spiel verloren hat. Der ältere Herr ist jetzt der Samuel und der jüngere ist Bobby Fischer. Bobby Fischer hat ihn in 11 Zügen geschlagen. Das war ganz schön hart. Und das hat dazu geführt, dass der Samuel Reshevsky folgende Aussage getroffen hat. Ich würde bei dem nächsten Turnier den 19. Platz in Kauf nehmen, wenn Fischer 20. wird. Was hat der Erfolg hier mit diesem Menschen gemacht? Es geht jetzt nicht mehr darum, ein Turnier zu gewinnen, sondern es geht nur noch darum, hey, ich will besser sein wie Fischer. Diese Art von Erfolg sperrt den anderen aus. Ich muss gewinnen, dafür müssen die anderen verlieren. Dieser Erfolg sperrt aus. Johannes und Jakobus wollen die besten Plätze haben. Zur Rechten und zur Linken von Jesus sitzen. Aber das sperrt die anderen 10 Jünger aus. Das macht die Art von Erfolg. Wenn ich gewinne, muss jemand anderes verlieren. I see fire, ich sehe Feuer. Wenn es brennt, muss ich raus. Ich muss alle anderen wegdrücken und über sie rübertrampeln, damit ich rauskomme. Ich sperre die anderen aus. Erfolg dieser Art drückt Menschen weg. Die Jünger streiten sich an dem Punkt, weil sie merken, hey, wir werden weggedrückt. Und Jesus kommt in diese Situation hinein und sagt, hey, wow, time out. Und jetzt kommt unser Predigttext genau in diese Situation hinein. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach: Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. So soll es nicht sein unter euch, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Jesus sagt hier: Wow, time out. Ihr versteht den Punkt noch nicht ganz. Ich bin nicht gekommen, damit ihr mir dient. Ich bin nicht gekommen dafür, dass ich mich bedienen lasse. Ich bin gekommen, um euch zu dienen. Ich bin gekommen, um mein Leben zu geben. Jesus will nicht noch mehr, er will geben. Er will nicht auf dem Thron sitzen, er will sich hingeben. So tickt das Königreich von Jesus. Also Jesus eröffnet wie so eine neue Sichtweise nochmal. Es kommt auf Selbsthingabe, auf Aufopferung an. Wenn es um Erfolg im Reich Gottes geht. Welche Menschen wollen wir sein? Wollen wir Menschen sein, die ausgrenzen? Oder wollen wir Menschen sein, die sich hingeben und so anziehend sind? Jesus sagt zu der Mutter: Hey, du hast überhaupt keine Ahnung, nach was du fragst. Du weißt überhaupt nicht, was Erfolg bei mir bedeutet. Wir schauen uns noch eine Stelle an, um zu schauen, was bedeutet es denn, Erfolg bei Jesus. Und oben über seinem Haupt setzten sie eine Aufschrift mit der Ursache seines Todes. Dies ist Jesus, der Judenkönig. Und da wurden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken. Jesus sagt zu der Mutter: Genau danach fragst du. Am Kreuz, zur Rechten und zur Linken. Das ist der Platz. Das ist der Thron. An dem Ort, wo sich Jesus selbst hingegeben hat. Danach fragen die Jünger. In Jesus Königreich sieht Ehre genauso aus, zur Linken und zur Rechten vom Kreuz. Ich frage mich, ob Jakobus und Johannes die Frage trotzdem gestellt hätten, wenn sie gewusst hätten, wie das aussieht. Und ich frage mich auch, würden wir das fragen? Würden wir diesen Kelch trinken? Würden wir mit Jesus zusammen leiden? Das Königreich von Jesus hat was mit Selbsthingabe und Aufopferung zu tun. Wenn du anfängst, dich aufzuopfern, dich selbst hinzugeben, dann fängst du an, Erfolg zu erleben in Jesus' Augen. Es ist ein bisschen schwierig für unsere Vorstellung von Erfolg. Wir wollen eigentlich eher so sein wie dieser Achtjährige, der total erfolgreich ist und gegen alle gewinnt. Wir wollen eigentlich weniger der Typ hier sein, wo am Kreuz hängt. Ich sehe Feuer, I see fire. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und denkst dir: Naja, Simi, ist ja schön mit so einer Feuersituation und so, aber eigentlich läuft mein Leben. Bei mir ist alles okay. Ich habe keine Probleme. Mir geht's gut, ich freue mich und es ist super so. Dann schau doch mal in dem Leben von den Menschen um dich herum. Vielleicht gibt es dort so Situationen, so Feuersituationen, Situationen, wo die Menschen um dich herum Probleme haben. dann investier dich in den ihr Leben. Gib dich in den ihr Leben hin. Geh voll in das Feuer von den anderen hinein. Summerland 1973. In der Katastrophe wurde sichtbar, wie die Menschen unterschiedlich ticken. Es gab einen Schlagzeugspieler. Schlagzeugspieler sind immer die Helden. Ein Schlagzeugspieler, der konnte sich mit seiner Frau retten. Und als er draußen war, sagt er zu seiner Frau: "Wart hier auf mich, ich komme wieder. Ich gehe noch mal rein, um zu helfen." Es gab einen DJ, der dort gearbeitet hat, in dieser Vergnügungsanlage, und er ist stehen geblieben. Der ist stehen geblieben und hat Babys gefangen. Und zwar Babys, wo Eltern, die weiter oben waren und wussten, sie kommen nicht mehr aus diesem brennenden Feuer heraus, haben die vom Balkon runtergeworfen, um die Hoffnung zu haben, hey, vielleicht fängt das jemand und kann das Baby retten. Dieser DJ ist stehen geblieben und hat diese Babys versucht zu fangen und hat die versucht weiterzugeben, damit diese Babys gerettet werden. Beide von diesen Personen hat man danach nie wieder gesehen. Sie sind gestorben dort. Aber sie haben sich hingegeben. Die haben genau das gelebt. Im Anschluss waren die bewegendsten Statements in den Interviews von Menschen, die nicht zurückgelassen worden sind, die gesagt haben, hey, mir hat jemand geholfen, rauszukommen aus diesem Feuer. Was löst es aus in euch? Stellt euch vor, ihr wisst, hey, ich werde auf keinen Fall zurückgelassen. Es gibt immer jemand in meinem Leben, der sich um mich kümmern wird. Ich habe hier eine Gemeinschaft, wo ich weiß, hey, um mich kümmert sich jemand. Selbst wenn ich in einer Feuersituation bin, um mich kümmert sich jemand. Stellt euch vor, was passiert, wenn wir das tagtäglich leben. Diese Hingabe, diese Aufopferung. Wenn wir es anfangen, stündlich zu leben, Selbsthingabe zu leben, wie Jesus uns vorgemacht hat. Was passiert? Wir prägen die Menschen um uns herum. Wir prägen Frauenfeld. Reich Gottes kann entstehen. Wir singen jetzt ein Lied zusammen. Und ihr könnt darauf wie so eine Art Antwort geben. Ihr könnt sagen, hey, Herr Jesus, genau, ich möchte das wieder mehr in meinem Leben leben. Ich möchte diese Selbsthingabe leben. Tut es in eurem Herzen. Jesus schaut euer Herz an. Und ich würde nachher nochmal vorkommen und nochmal ein Gebet sprechen dann. Und wir das nochmal bündeln können und sagen, hey, ja, ich möchte diese Selbsthingabe leben. Ich möchte diese Aufopferung leben.